Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier auf deinem Neuroathletik-Trainings-Podcast Nervenstark. Heute mit Folge 65 und wir werden uns heute mit der Thematik blinder Flecken auf deiner Körperlandkarte befassen und warum du vor allen Dingen als Kampfsportler oder MMA-Athlet definitiv diese Bereiche nicht unterschätzen solltest. Da hatte ich in der Vergangenheit auch ein Reel zu auf meinem Instagram-Account neurotrainerin.lara. Da kannst du auch gerne mal reinschauen. Und dementsprechend wird es jetzt die passende Podcast-Folge dazu geben. Und dieses Thema ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ein Thema, was ich hier auch schon das ein oder andere Mal angeschnitten habe, als ich über Narben und Tätowierungen gesprochen habe. Und heute gehen wir nochmal gezielter darauf ein, warum sensorische Informationen wirklich essentiell für dein Nervensystem sind, wie sie deine Bewegung steuern und dementsprechend auch beeinflussen und warum jede blinde Stelle auf deiner sensorischen und motorischen Landkarte deine Performance und Regeneration wirklich behindern kann. Wir werden einen Blick auf den Parietallappen werfen. Das ist ein Areal in deinem Gehirn, das für die Verarbeitung der Körperinformationen wie Sensorik verantwortlich ist und warum es sich lohnt, diese Defizite natürlich am Ende auch aufzuarbeiten. Es kann im Laufe der Podcast-Folge sein, dass ich einen kleinen Cut machen muss, weil ich auf einen sehr wichtigen Anruf warte und der dann dementsprechend Priorität hat. Also wenn du an der einen oder anderen Stelle merkst, es hört sich ein bisschen abgehackt an, dann liegt das natürlich an meinen wunderbaren Podcast-Skills, dann die Audiodateien zusammenzufügen. Deswegen wundere dich bitte nicht. Es kann sein, dass wir die Folge durchziehen können. Es kann aber auch sein, dass ich, wie gesagt, zwischendurch einfach den Cut einmal machen muss und mich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern muss, ne? Nämlich um wichtige Gespräche. Und dementsprechend an der Stelle, wie gesagt, nicht wundern. Ich weiß nicht, ob du auf der FIBO unterwegs gewesen bist. Ich habe mir das dieses Jahr wirklich nochmal angetan. Ich wollte eigentlich nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, nein, dieses Jahr gehe ich nicht auf die FIBO. Und ich habe es doch getan, weil ich eigentlich auch kämpfen wollte. Also die Jiu-Jitsu League hat eigentlich eine Competition angesetzt auf der FIBO, die aber dann leider doch gecancelt werden musste. Und das Ticket hatte ich schon und habe mir gedacht, okay, das kann ich mir dann doch nochmal geben, was im Nachhinein ein Fehler gewesen ist. Also aus meiner Perspektive entwickelt die FIBO sich überhaupt nicht weiter. Also ich weiß nicht, wie viele Leute ich gesehen habe mit diesen Nasenstripes, mit Teveo-Leggings, hochgepushten Ärschen, einfach Outfits, wo ich mir denke, sorry, das hat weder was mit Body Positivity oder sonst was zu tun, das ist einfach nur Aufmerksamkeit suchend. Also natürlich war ich mir schon darüber im Klaren, dass wenn ich die FIBO besuche, dass mir auch diese Art von Fitness, um das mal vorsichtig auszudrücken, begegnen wird. Aber ich war geschockt, wirklich. Ich habe wirklich festgestellt, okay, ich werde alt, ich kann mir den Scheiß nicht mehr antun und dementsprechend wird die FIBO für mich keine Sache von, ich gehe mal gucken, was an den Ständen so los ist, weil das war eh geisteskrank teilweise. Also das war, also wie Leute sich da wirklich in Reihen stellen können, stundenlang warten können in irgendwelchen überfüllten Hallen. Ich habe schon Platzangst bekommen, als ich überhaupt auf das FIBO-Gelände gekommen bin. Das bleibt mir immer noch unergründlich. Aber wenn sie ihren Spaß haben, natürlich will ich ihnen den Spaß nicht nehmen, ne? Wenn da jeder soll machen, was er für richtig hält. Aber ich habe für mich persönlich wirklich gemerkt, das ist nicht mehr mein Bereich. Und wenn ich nochmal auf die FIBO gehe, dann wegen des Kongresses, da findet immer ein Kongress statt mit verschiedenen Vorträgen zu verschiedenen Themen. Das würde ich mir noch geben, weil das wirklich gut ist, da habe ich wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber dieses FIBO-Getue an sich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt 30 geworden bin Anfang des Jahres, aber ich frage mich halt ernsthaft, und ich meine, in meinem Podcast kann ich da offen und ehrlich sprechen, ich frage mich ehrlich, was in deren Gehirnen los ist, dass man sich teilweise kleiden und verhalten muss, wie, ich finde noch nicht mal ein Wort dafür. Also das ist, ne, das sind dann auch die Art von Frauen, die sagen, oh, ich werde von den Männern die ganze Zeit so angegafft, aber sehen halt auch so aus, als wenn sie die ganze Zeit angegafft werden wollen. Also hammerhart. Also das ist ja auch so ein Thema. Egal. Da soll es ja eigentlich nicht drum gehen hier. Du bist wegen Neuroathletiktraining hier und nicht deswegen, weil ich mich darüber aufregen will, wie Leute auf der FIBO rumlaufen. Kann ja auch jeder rumlaufen, wie er will, ne? Das wissen wir ja auch. Und was interessiert mich das eigentlich? Aber es interessiert mich, es triggert mich. Aber gut, kommen wir zum Kernthema zurück. Wir steigen in die Folge ein. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Und ich würde sagen, let's go! So, wenn du das Intro überstanden hast, bin ich dir schon mal sehr dankbar dafür, weil ich mich ja kurz ein bisschen, ich musste mich ein bisschen auslassen bei dir. Ich musste so ein bisschen, musste mich so ein bisschen mitteilen. Ich konnte ja nicht nur meinem Mann von meinem Unmut erzählen, der ja auch dabei war, der das ja auch live gesehen hat, aber das musste an der Stelle einfach mal raus. Deshalb, wenn du bis hierhin da geblieben bist, dann bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und dementsprechend steigen wir jetzt in das Thema ein, sensorische Landkarte bzw. blinde Flecken auf der Körperlandkarte. Ein wirklich unterschätztes Thema im MMA und generell, wenn wir es ein bisschen globaler betrachten, im Kampfsport. Weil sensorische Defizite, und ich rede jetzt von Verletzungen, Narben, Tätowierungen, nicht immer so ernst genommen werden, wie sie es eigentlich sollten. Und man davon ausgeht, dass ja, die Stellen keine Probleme machen, weil man nicht unmittelbar an der Stelle Probleme hat. Also man denkt sich dann auch, ja, ich hatte mal eine OP an der Schulter, ich habe da eine große Narbe und in dem Bereich der Narbe selbst nehme ich sensorisch gar nichts wahr. Also wenn mir da einer drüber streicht, merke ich das nicht. Wenn ein spitzer oder stumpfer Gegenstand da drüber streicht, merke ich das nicht. Ich habe keine Temperaturempfindung mehr von Kälte und Wärme. Und dann denkt man sich so, ah ja, ist aber nicht so schlimm. Ne? Das ist so mit die erste Antwort, die kommt und man sagt, hey, ja, ich habe aber keine Bewegungseinschränkungen. Das Ding ist nur, dass die meisten das denken, weil das Gehirn und das Nervensystem ja nicht dumm sind. Ne? Und der Körper findet immer andere Wege, Bewegung trotzdem irgendwie zu planen und durchzuführen, ohne dass dieser Bereich jetzt irgendwie Probleme an sich macht. Und ich benutze super gerne das Beispiel von einer Landkarte, beziehungsweise dann das Pendant dazu zu der Körperlandkarte. Also stell dir einfach mal vor, du bist mit einem Kollegen, einer Freundin, deinen Eltern, wem auch immer, unterwegs in den Urlaub und ihr habt alle eure Handys zu Hause vergessen. Das heißt, es gibt kein Google Maps, kein Apple Maps und nichts an digitalen Hilfsmitteln. Und ihr seid mit einer ganz normalen, üblichen Karte unterwegs und ihr habt Startpunkt A und ihr habt das Ziel nachher B. Und ihr wisst ganz genau, okay, da muss ich langfahren, da ist die schnellste Route, da ist die sehenswerteste Route, je nachdem, welche ihr nehmen wollt. Ihr habt aber einen Plan, wie ihr von A nach B kommt. Jetzt fahrt ihr los und alles ist gut und die Snacky-Boxen werden ausgepackt und Kaffee wird ausgepackt und plötzlich fährst du über einen Huckel drüber und der Kaffee wird völlig auf der Landkarte verschüttet. Und einige Bereiche sind überhaupt nicht mehr gut ersichtlich. Das heißt, die Planung, die du vorher hattest, so wie komme ich von A nach B, ist jetzt erstmal ein bisschen hinfällig, weil auf deiner Landkarte Kaffee drüber geschüttet worden ist und so. Ein paar hundert Kilometer vor dem Ziel ist auf einmal so ein brauner großer Fleck Kaffee. Jetzt denkst du dir, okay, shit, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich da wirklich durchkomme, was da für Straßen durchführen. Ich suche mir eine andere Route. Das heißt, du guckst, wie fahre ich um diesen Kaffeefleck drumherum. Und eins zu eins kannst du dieses Beispiel auch auf deine Körperlandkarte projizieren. Angenommen, es gibt in einem bestimmten Bereich wie der Schulter ein sensorisches Defizit, kann dein Körper drumherum arbeiten. Und dieses sensorische Defizit kann trotzdem eine Rolle spielen. Du glaubst nicht, wie vielen Menschen ich schon mehr Beweglichkeit und Kraft geschenkt habe, nur weil ich einfach total plump gesagt jetzt das Narbengewebe oder den sensorischen Bereich aufgearbeitet habe. Und wie kann man das zum Beispiel machen? Du kannst mit sensorischem Stimuli an sich arbeiten, also du kannst mit Kälte arbeiten, mit Wärme arbeiten, mit einem spitzen Gegenstand arbeiten, mit einem stumpfen Gegenstand arbeiten. mit Vibration arbeiten und gucken, hey, tut sich da was in dem Bereich? Das kann an der Stelle schon der Gamechanger an sich sein. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kann man über die peripheren Nerven gehen, zu sagen, hey, wir gehen mal in die sogenannten Nerve Glides, Nervenmobilisationsübungen, und gehen gezielt mal den Nerv an, der diesen Bereich durchzieht. Der ist nämlich sehr häufig auch mit in Mitleidenschaft gezogen worden, ne? Weil der ist natürlich auch am Ende der, der sagt, hey, da müssen Informationen ankommen. Und wenn der beispielsweise durch eine Operation beschädigt wurde, weil natürlich auch Haut beschädigt wurde, Gewebe beschädigt wurde, ne? Wenn man da irgendwas aufschneiden muss, das ist ja ganz normal, sonst kommt man ja dementsprechend auch nicht an die Stelle ran. Aber trotzdem kann es auch sein, dass der Nerv auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und da kann man mit einer Nervenmobilisationsübung an sich dran gehen. Man kann den Nerv aber auch entspannen. Da muss man halt immer gucken, worauf zielt der jetzt genau ab. Ne? Also dein Nervensystem speziell, brauchst du eher eine Nervenmobilisationsübung, die mobilisiert, oder brauchst du eine Nervenmobilisationsübung, die entspannt. Ne? Das sind so die Sachen, die man direkt an der Stelle testen kann, um zu gucken, kriege ich meine eigene Körperlandkarte wieder vollständig. Jetzt ist natürlich so die Frage, okay Lara, muss das an der Stelle überhaupt sein? Ne? Also ist das Ziel überhaupt an sich, die Körperlandkarte vollständig zu kriegen, und ist sie auch bei nicht beschädigter Haut oder bei nicht beschädigtem Gewebe immer zu 100% vollständig? Und die professionellste und ehrlichste Antwort, die ich dir darauf geben kann, ist, kommt drauf an. Es kommt auf die Zielsetzung an. Nicht alles, was oberflächlich oder direkt ersichtlich ist oder nicht wahrgenommen werden kann, spielt in dem Kontext deiner Zielsetzung eine Rolle. Es kann auch sein, dass dieser sensorische blinde Fleck keine Auswirkung auf dein Ziel per se hat, aber auf einer anderen Ebene dann wichtiger wird. Ne, angenommen, du willst stabiler stehen, sage ich mal, oder du willst deine Stabilität aufbauen, und ich fange jetzt an, reflexiv zu testen und merke, du bist in der Körpermitte total wackelig. Ne? Dann gehe ich so meine Steps durch und gucke, okay, wie kriege ich dich reflexiv stabiler, und komme irgendwann an den Punkt, wo ich auch an Narben und Tattoo-Gewebe gehe. Und angenommen, ich gehe mit dem Vibrationsstick jetzt über diese Narbe drüber und gucke, wie wirkt sich das auf deine reflexive Stabilität aus. Dann gibt es natürlich drei Möglichkeiten, wie dein Nervensystem darauf reagieren kann. Entweder wirst du stabiler und ich merke, okay, das Vervollständigen der Körperlandkarte hatte einen guten Impact. Entweder passiert gar nichts oder es passiert gar nichts. Also entweder es passiert was Gutes, ne, und ich merke, es macht dich besser. Es passiert nichts, also nada, weder besser noch schlechter, dann weiß ich für mich selber, okay, der Load muss an der Stelle ein bisschen erhöht werden. Oder Fall Nummer 3, ich mache dich sogar noch schlechter. Das heißt, du wirst noch instabiler, du fühlst dich noch unsicherer, dann weiß ich, okay, das ist nicht der Way to go, um dich in deiner Zielsetzung besser zu machen. Dann spielt diese sensorische Aktivierung in dem Kontext, den du für mich hast, keine zentrale Rolle. Jetzt sagen wir mal, wir bleiben bei der Schulter, die Narbe an der Schulter, und merkst, dass deine Bewegungen nicht mehr so präzise sind, wie sie es vielleicht mal waren. Und ich denke so, okay, ne, wir haben am Kleinhirn gearbeitet, ne, dein Kleinhirn macht ja das ABC von Bewegung, ist ja für Genauigkeit, Balance und Koordination verantwortlich, und ich merke, okay, es wird schon so ein bisschen besser. Ich arbeite propriozeptiv mit dir, das heißt, wir gehen jedes Gelenk bewusst einmal von der Ansteuerung durch. Ich merke, okay, ne, es wird noch ein bisschen besser, und irgendwann sage ich dann, hey, lass uns mal an deine Narbe gehen, und auf einmal hast du eine Bombenpräzision. Spielt dann die Narbe in diesem Kontext eine Rolle? Tut sie, definitiv. Weil das Trainingsziel von dir war, präziser schlagen zu können. Jetzt ist natürlich so die Überlegung auch, okay, ich habe ein spezielles Ziel, ich will in dem Ziel besser werden, und die Sensorik der Narbe hilft mir dabei. Muss ich als Athlet jetzt irgendwie Angst haben, dass ich mich in anderen Bereichen schlechter mache, weil ich meine Narbe für mein spezifisches Ziel zwar aktiviere, aber gemerkt habe, dass ich dadurch zum Beispiel nicht stabiler bin. Auch da kommt es immer auf den Einzelfall an. Mein oberstes Ziel als Neuroathletiktrainerin ist erstmal sicherzustellen, dass du stabil bist. Du brauchst eine stabile Base. Von da aus müssen wir nämlich auch optimal und vor allen Dingen mit einer nötigen Qualität weiterarbeiten. Wenn ich jetzt merken sollte, okay, wenn wir die Narbe angehen, dann bist du reflexiv zwar viel schlechter, aber deine Bewegung an der Schulter wird definitiv besser, werde ich die Drills so bauen, dass du reflexiv auch oder reflexiv mit stabil bist und trotzdem die Sensorik an der Narbe machen kannst, weil ich ja gemerkt habe, dass du in deiner Zielsetzung dadurch besser wirst. Es ist aber das erste Ziel für mich selber zu sagen, wir müssen reflexiv stabil sein. Und dann machen wir beispielsweise einen Drill für deine reflexive Stabilität, nehmen wir mal was ganz Banales, Atmung, gehen dann an die Narbe und du machst dann deine Zielbewegung, dann ist das völlig fein für dein Nervensystem. Ne? Wenn das jetzt aber so wäre, du bist durch die Sensorik der Narbe instabil in der reflexiven Stabilität und du bist auch noch viel schlechter in deiner Präzision. Ich glaube, da müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass sich die Aktivierung der Narbe oder des beschädigten Gewebes nicht mit in die Trainingsplanung mit einbeziehe. Ne? Es hängt immer von der Zielsetzung ab. Reflexive Stabilität hat, wie gesagt, oberste Priorität. Und wenn wir dann in deiner Zielbewegung durch die Aktivierung besser werden, nehme ich sie trotzdem mit rein, ohne dass du an der Stelle Angst haben musst, okay, jetzt bin ich total präzise in meinen Schlägen, aber kackt vielleicht an der anderen Stelle total ab. Ne? Das ist so ein Gedanke, den kann ich nachvollziehen. Aber es geht am Ende darum, die Drills in einer Stacking, also in einer Variante zu bauen, aufeinander aufzubauen, dass sie ganzheitlich für deine Performance dementsprechend auch funktionieren. Und wir haben gerade über den sensorischen Stimuli gesprochen, über die peripheren Nerven. Und jetzt kommen wir mal zu einem Bereich, den wir ebenfalls trainieren können, um sensorische Defizite aufzuarbeiten. Wir befinden uns hier nämlich auf Cortex-Ebene und genauer gesagt bei deinem Parietallappen. Und dein Parietallappen teilen wir generell in drei Bereiche ein. Es gibt den sogenannten primär-somatosensorischen Cortex. Es gibt dementsprechend auch an zweiter Stelle den sekundär-somatosensorischen Cortex. Und es gibt quasi den parietalen Assoziationskortex. Und in jedem dieser Bereiche finden unterschiedliche Vorgänge statt. Generell kannst du dir merken, dass der Parietallappen vor allen Dingen bei sensorischen Problemen eine wirklich zentrale Rolle spielt. Der primär somatosensorische Kortex in deinem Parietallappen ist nämlich für die Wahrnehmung durch propriozeptive und taktile Informationen verantwortlich. Das heißt, propriozeptive Informationen, die du durch Rezeptoren an deinen Gelenken und deiner Haut bekommst, wenn du die Gelenke durchbewegst, bekommst du ja von verschiedenen Rezeptoren Infos über ja, die Temperatur im Gelenk, über Zug, über Druck und so weiter. Und die werden in diesem primären Bereich dementsprechend wahrgenommen. Genauso wie taktile Informationen, sogenannte Berührungsinformationen. Ne? Also wenn ich dich jetzt am Schienbein berühre und du sagst mir, es fühlt sich so an, als wenn du mich an meiner Handfläche berührst, also so völlig voneinander entfernt, weiß ich, okay, das ist ein Bereich, den wir gezielter ins Auge nehmen müssen. Also hier wirklich die Wahrnehmung durch propriozeptive und taktile Information, genauso wie Oberflächen- und Tiefensensibilität aus diesen Mechanothermo- und Propriozeptoren, sowie Nozizeptoren, das sind deine Schmerzrezeptoren. Das ist das, was ich gerade eingangs meinte mit der Wahrnehmung durch propriozeptive Information. Das findet alles in deinem primär-somatosensorischen Kortex statt. Jetzt haben wir den sekundär-somatosensorischen Kortex und hier wird es einfach, hier wird quasi Ertastetes interpretiert. Also wenn ich deine Hand jetzt in eine dunkle Kiste stecke und du musst fühlen, was da drin ist, das hatte man häufig als Kind, glaube ich, kann mich irgendwie noch so ganz grob daran erinnern, dass ich irgendwann in irgendeiner U-Untersuchung vor der Grundschule, war das glaube ich, mal bei so einer Kinderärztin war oder beim Gesundheitsamt. Na, wo ist man denn da so? Das ist schon ein bisschen was her. Auf jeden Fall musste ich meine Hand auch in so Kästen stecken. und ihr sagen, was ich da fühle. Vielleicht kennst du das auch aus dem Rehabilitationskontext. Das wird häufig bei Schlaganfallpatienten gemacht, die eine Seite vielleicht nicht mehr so wahrnehmen. Ne? Wenn du die berührst an einer Seite, merken die das gar nicht. Und mit der anderen Seite, oder man versucht dann mit der anderen Seite, die natürlich noch was fühlen kann, weil es bringt nichts, wenn du mit der Hand da reingehst, die nichts wahrnimmt, um das Ertastete zu interpretieren, dass man da den Parietallappen wieder anschmeißt und wieder mehr Aktivität in den Bereich reinbringt. Das macht der sekundär-somatosensorische Kortex. Dein parietaler Assoziationskortex wiederum ist verantwortlich für deine räumliche Vorstellung und Orientierung. Der Bereich interpretiert auch visuelle, auditorische und vestibuläre Informationen. Also hier wird es an der Stelle dann schon etwas globaler. Das heißt, auch deine Augen, auch die Ohren, also auch das, was du hörst und die Gleichgewichtsinformationen werden in diesem Bereich interpretiert. Und was für die Augen super wichtig ist, ist, dass in diesem Bereich die sogenannte dorsale Verarbeitungsbahn deiner visuellen Informationen sitzt, wo quasi die Frage beantwortet wird, wo ist das Objekt? Das heißt beispielsweise, du sagst mir, dass du sensorische Probleme hast und ich gehe dann die Steps mit dem Parietallappen durch, gucke, okay, wo kann ich dir helfen und bin dann an der Stelle beim parietalen Assoziationskortex und sage, okay, ich möchte über das visuelle System arbeiten, ich lege dir eine Chart hin und du musst Buchstaben für mich finden. Ne? Damit will ich in erster Linie nicht deine Augen trainieren, dass du ganz schnell was findest, sondern ich will auf diese dorsale Verarbeitungsbahn visueller Informationen hin. Also wo ist das Objekt? Du suchst es, du findest es und schaffst durch dieses Suchen, ne, durch dieses wo ist das, was ich finden will, dementsprechend Aktivierung im Parietallappen. Ne, das ist auch wieder ja, so eine coole Information für dich, um auch zu verstehen, was machen wir da gerade und wieso machen wir das gerade. Ne? Und dass nicht immer unbedingt die Sachen, die scheinbar offensichtlich sind, wie ich arbeite direkt an dem Bereich, ich arbeite direkt an der Narbe, ich arbeite direkt an dem Nerv, sondern dass auch andere Aktivierungsmöglichkeiten dabei helfen können, deine sensorischen Defizite aufzuarbeiten. Und den Parietallappen kann man nicht nur durch das Finden von Gegenständen oder von Zahlen, Buchstaben, whatever, aktivieren, sondern beispielsweise auch über das Visualisieren von Körperregionen. Da hatte ich mal eine Kundin damals, als ich noch im Reha-Bereich gearbeitet habe, mit der habe ich nach einem Aneurysma zusammengearbeitet an ihrem Gang, weil der Gang nicht mehr so stabil war. Und tatsächlich haben wir durch die Visualisierung von Körperregionen es geschafft, dass sie ihre Beine viel, viel stabiler abstellen und viel normaler, sage ich es jetzt einfach mal, bewegen kann. Also Visualisierung von Körperregionen macht ganz, ganz viel mit dem Gehirn. Und es war auch so spannend, dass sie bei der Visualisierung schon angefangen hat, das Bein zu bewegen, obwohl sie das bewusst gar nicht wollte. Also das war super spannend. Sie stand da, ich habe noch gesagt, hey, ne, du musst das Bein nicht bewegen, stell dir die Bewegung einfach nur vor. Und sie sagt, ich mache eigentlich nichts, also ich steuere das nicht bewusst an. Und alleine die Visualisierung hat geholfen, dass sie angefangen hat, in den Beinen zu zucken, ohne dass sie das überhaupt bewusst gesteuert hat. Dann natürlich so Sachen wie Sensorik, ne, das hatten wir gerade, genauso wie Ertasten von Gegenständen wäre auch eine Übung, die ich aber mehr im Rehabilitationsbereich sehe. Und dann Übungen wie auditives oder taktiles Mapping. Auditives Mapping, sowas wie Soundmapping, das kennst du vielleicht auch schon hier aus meinem Podcast, da brauchst du tatsächlich aber eine andere Person für, genauso wie taktiles Mapping. Du hast einen Zeigefinger an der Nase, vor dir schnippst eine Person quasi in so einem Quadrat um dich rum und du musst zeigen, wo du den Ton gehört hast, also wo du den Ton geortet hast, wo du ihn wahrgenommen hast. Und für taktiles Mapping gilt dann, du wirst an einer Körperstelle berührt und musst dann genau zuordnen, wo das gewesen ist. Und da dann wirklich vernünftig und optimal einordnen zu können, ich wurde an der Schulter angetippt und ich merke es auch an der Schulter, spricht auf jeden Fall dafür, dass die taktilen Informationen an der Stelle gut verarbeitet werden. Und was sollst du aus der Podcast-Folge jetzt definitiv mitnehmen? Zum einen kann, und das Wort kann ist hier an der Stelle echt essentiell, kann ein sensorisches Defizit sich negativ auf deine Leistungsfähigkeit auswirken. Kann, muss aber nicht. Das ist genauso wie in den anderen Folgen, die du hier schon gehört hast, auch. Es gilt immer darum, den gesamten Kontext in Betracht zu ziehen und vor allen Dingen zu gucken, was willst du eigentlich damit erreichen. Prinzipiell sind so blinde Flecken nicht optimal. Sie müssen aber auch nicht brutal leistungseinschneidend sein. Sie können aber bei Nichtaufarbeitung und bei Nichtberücksichtigung für viele Bereiche ein echtes Problem darstellen. Bewegungseinschränkungen, Kraftverlust und Schmerzen in dem Bereich, ne, was das Gehirn nicht wahrnehmen kann, bezieht es dementsprechend auch nicht mit in die Entscheidung ein. Du hast eine gewisse Erfahrung auch gemacht, die eine Rolle spielt, wie es zu dieser Narbe etc. gekommen ist. Also das ganze Thema ist ziemlich global zu betrachten, aber du solltest schon wissen, dass es diese Herangehensweise gibt und dass man hier, wenn du merkst, du kommst mit verschiedenen anderen Tools nicht weiter, definitiv mal ein Auge drauf werfen sollte. Das lohnt sich an der Stelle mehr als alles andere eigentlich nicht, weil alles andere genauso wichtig ist, aber es lohnt sich da mal genauer hinzuschauen und zu sagen, ey, stimmt, ich habe da was und nimm das nicht für selbstverständlich, dass ich es nicht merke. Vor allen Dingen, je größer das sensorische Defizit, desto weniger Informationen gibt es aus dem Bereich und dein Gehirn braucht diese Informationen, um eine wirklich gute Landkarte sowohl sensorisch als auch motorisch von deinem Körper zu kreieren. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, mache ich an der Stelle mal einen Cut. Ich überlege gerade, ob ich dir nochmal kurz wiederholen soll, wie man den Parietallappen aktiviert, aber du kannst ja zurückspulen. Ne? Du bist ein fleißiger Hörer, du kannst zurückspulen. Probier dich aus, ne? Mach es wie bei den anderen Folgen auch. Mach deine Übung, die du verbessern willst, mach den Neurodrill, teste die Übung danach nochmal. Gibt es einen positiven Retest? Nimmst du die Übung mit in dein Training? Gibt es einen neutralen Retest? War es wahrscheinlich zu wenig Stimuli? Gibt es einen negativen Retest? Ist es nicht die Übung, die von deinem Nervensystem toleriert wird? Nur nochmal zur Info an der Stelle. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag. Schick dir ganz liebe Grüße. Bleib gesund, bleib fleißig, bleib nervenstark und wir hören uns dann ganz bald wieder. Mach's gut!